Glaube, Liebe, Hoffnung. Der Domradio Talk Podcast.
Das auszuhalten, bis hin zum Ende, we agree to disagree. Manchmal gehen wir so aus den Diskussionen heraus. Das zu erleben und zu spüren, war enorm bereichernd. Und ich glaube, dann verlieren wir auch die Ängste vor den anderen, diese Berührungsängste. Oh, weil vielleicht verliere ich ja dann meinen eigenen Glauben oder werde unsicher oder was mache ich denn dann? Auch da, tief verwurzelt, weit verästelt, beides in dieser Doppelbewegung kann super gelingen. Und ich glaube, dass es wirklich eine Zukunftskompetenz ist, wie wir in unserer sehr komplexen, unterschiedlichen Gesellschaft wirklich vorankommen können.
Herzlich willkommen zu Glaube, Liebe, Hoffnung, unserem neuen Talk-Podcast hier im Domradio. Da erzählen wir Geschichten, Geschichten von Menschen, die was anpacken, die was bewegen, die was richtig gut machen. Geschichten vom Gelingen, Geschichten von Menschen, die über den eigenen Tellerrand gucken, denen nicht egal ist, wie es anderen geht und die sich um Gott und die Welt kümmern. In Wirklichkeit gibt's nämlich viel, viel mehr solcher Geschichten, als aktuelle Schlagzeilen vielleicht glauben machen. Wir erzählen diese Geschichten jetzt, weil sie unseren Glauben an die Menschheit stärken und den an Gott und die Welt und natürlich, weil sie Hoffnung machen. Host bin ich, Hilde Regenieter, und mein erster Gast hat gleich ganz viele tolle Geschichten im Gepäck. Caroline Hillenbrand, promovierte Politikwissenschaftlerin mit theologischem Background, katholische Weltenbummlerin und ehemalige deutsche Weinprinzessin. Caroline, toll, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
Ich könnte jetzt wirklich Minuten, fast stundenlang aufzählen, was du alles bist, was du alles schon gemacht hast. Und das, obwohl du gerade mal, ja, wie viele Jahre alt also eigentlich bist?
32 Jahre.
Gerade mal 32. Trotzdem hast du schon mit deinem Mann mehrere Jahre in einer, ja, Kirchen-WG in Köln gelebt. Jetzt seid ihr bei einem Gemeinschaftswohnprojekt in Düren angekommen. Du bist ausgebildete Kirchenmusikerin, Organistin nämlich. Du hast die interreligiöse Jugendbewegung Coexiste in Deutschland mitgegründet. Du hast Forschungsprojekte an der Schnittstelle zwischen Politik und Religion begleitet und deine Doktorarbeit hast du geschrieben über die Rolle von Religion für den Zusammenhalt in einer Gesellschaft. Aktuell bist du Referentin beim Cusanus-Werk der bischöflichen Studienförderung. Und jetzt stoppe ich wirklich mal an dieser Stelle. Und bevor wir gleich tiefer einsteigen, habe ich erstmal drei Fragen an dich mit der Bitte um jeweils kurze Antwort. Was glaubst du?
Ja, es klingt zwar ein bisschen leicht, aber ich würde schon sagen, ich glaube oft an das Gute. Auch an das Gute zum Beispiel im Menschen, auch wenn man das vielleicht erstmal irgendwie so rauskitzeln muss manchmal oder entdecken muss. Und ich glaube aber auch, dass es oft noch mehr gibt, als wir vielleicht im ersten Moment denken oder sehen oder anfassen können. Und ja, da habe ich doch einen ganz großen Glauben an so eine universale Liebe. Ich nenne es persönlich Gott, andere mögen es anders nennen. Aber ich glaube, dass da auf jeden Fall mehr ist und so fühle ich mich da auch getragen und gehalten. Für mich ist Glaube da ganz stark Beziehung, also ein In-Beziehung-Sein mit Gott, der mich eigentlich hier wirklich bedingungslos liebt. Und das ist so toll, weil das schenkt mir ganz viel Freiheit und Vertrauen, einfach so zu sein, wie ich bin und mich so auch für andere und diese Welt einzusetzen.
Was liebst du?
Vieles. Ich liebe es vor allem, das Leben wirklich in Fülle zu spüren und zu leben oder zu genießen. Das kann bei tollen Menschen sein, an besonderen Orten sein, wo ich wirklich so ein Gefühl von tiefer Zufriedenheit habe, wo ja auch das Wort Frieden drin steckt. Und dieses Glücklichsein, also selbst so diese tiefe Zufriedenheit spüren und andere Menschen auch glücklich zu sehen, wenn man sie zusammenbringt, sie auch da irgendwie Freundschaften, Beziehungen treten. Wenn ich das so beobachte und sehe, dann ist es einfach total schön und da geht mir immer das Herz auf.
Und was hoffst du?
Ja, ich hoffe eigentlich, dass das Böse quasi am Ende nicht das letzte Wort hat. Also, dass am Ende doch noch alles gut wird. Und die Hoffnung gebe ich auch in aktuellen Zeiten, selbst wenn wir Nachrichten schauen und ganz viel Konflikte, Kriege uns da entgegenspringen. Die Hoffnung gebe ich nicht auf. Ich sage es immer so schön, ähnlich wie an Ostern, dass es eben nicht mit dem Karfreitag endet, sondern mit dem Ostersonntag. Also, dass die Liebe am Ende doch gewinnt und dass es eben, ja, Auferstehung, Liebe gibt, die am Ende stärker ist als der Tod und alles andere. Darauf hoffe ich zumindest nach wie vor noch.
Caroline Hillenbrand zu Gast bei Glaube, Liebe, Hoffnung. Und Caroline, ein Detail, das immer zur Sprache kommt, wenn es um dich und dein Leben geht, dass du mal deutsche Weinprinzessin warst. 2019, 2020 war das. Wie kam's?
Ja, genau. Ich war dann zur Wahl der deutschen Weinkönigin angetreten und wurde dann quasi zur deutschen Weinprinzessin gewählt. Aber davor muss man sich schon bewähren bei einer Gebietsverwaltung. Hoheit. Ich war dann hessische Gebietsweinkönigin, also Bergstraße Gebietsweinkönigin bei mir zu Hause an der hessischen Bergstraße. Und ja, es braucht irgendwie einen Wein-Background, sei es, wenn man das irgendwie studiert oder eine Ausbildung macht zur Winzerin zum Beispiel. Oder eben der Wein, wie bei mir, wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Ich komme aus einer Winzerfamilie. Mein Opa war großer Winzer an der hessischen Bergstraße. Ich bin schon als Kind viel in den Weinbergen mit rumgesprungen, habe bei der Weinlese geholfen. Meine Mutter war Weinkönigin, meine Schwester an der Bergstraße. Und dann habe ich gedacht, aller guten Dinge sind drei, das mache ich auch sehr gerne. Und dann eben konnten alle 13 Gebietsweinköniginnen antreten zur Wahl der Deutschen. Und da war ich dann selbst echt überrascht und geflecht, als am Ende dann die Wahl war. Da gibt es ja eine große Jury. Und ich dann tatsächlich ein Jahr lang noch für den deutschen Wein im In- und Ausland unterwegs sein durfte. Ja, das war schon ein krasses Erlebnis, weil ich eben beruflich ja immer was anderes parallel gemacht habe. Aber das war dann trotzdem ein sehr schöner Ausgleich und was anderes da. Ja, dafür auch Menschen begeistern und unterwegs damit sein zu dürfen.
Jetzt kursieren natürlich ganz viele Bilder von dir, lieblich lächelnd, mit Krone auf dem Kopf, so einem Diadem. Ist das die Hauptaufgabe einer Weinprinzessin, dekorativ rumstehen und Werbung machen für den deutschen Wein?
Ja, genau eben nicht. Da gibt es ganz viele Klischees auch um dieses Amt der Weinhoheit. Und damit möchten wir immer gerne aufräumen, das tue ich jetzt auch. Es geht vor allem um Fachwissen. Also wir sind Fachfrauen des Weins, kompetente Fachfrauen. Und so ist es auch bei der Wahl. Es gibt eine Fachbefragung, wo wir auf Englisch und auf Deutsch eben Fachfragen zum Wein, alles rund um das Thema Weinbau, Önologie beantworten müssen. Und es gab zum Beispiel auch eine Blindverkostung. Also es geht auch darum, quasi Sensorik die Weine erschmecken, rausschmecken zu können. Und genau, da habe ich auch verschiedene Weiterbildungen beim Deutschen Weininstitut gemacht. Das ist nochmal eine ganz neue Welt. Und darum geht es quasi wirklich fachlich gut, sich darin auszukennen. Und dann noch das Zweite, quasi die Menschen auch zu begeistern, dafür mitzunehmen. Bei uns ging es vor allem eben auch um den deutschen Wein eben. Wir haben ganz viel, was hier lokal passiert und das ist schön, wenn wir das quasi vermarkten auch können im In- und Ausland. Und genau darum geht es eigentlich, dieses eine Jahr lang quasi für den deutschen Wein alles zu geben und da gehört dann ganz viel auch Kommunikation und eben PR mit dazu.
Jetzt müssen wir sagen, du hast noch ein bisschen Pech gehabt, weil deine Amtszeit als Weinprinzessin nämlich ausgerechnet in die Corona-Zeit gefallen ist und damit so eine Reihe von weiteren Reisen flach gefallen ist. Aber nach Rom durftest du dann in einem Moment fahren und hast damals eine Weinprobe an einer päpstlichen Hochschule gemacht.
Ja, das war wirklich ein großes Highlight meiner Amtszeit, dass ich doch nochmal nach Rom und in den Vatikan durfte und eben da die Weinprobe an der Uni Gregoriana gehalten habe und aber auch so mal mitgenommen wurde in den Vatikan. Ich durfte da meine Autogrammkarten und Weine. Ich weiß nicht, ob sie der Papst tatsächlich am Ende erreicht hat. Ich durfte ein tolles Interview geben beim Radio Vatican News und ja, es war eine ganz, ganz tolle Reise und Zeit. Ich habe ganz tolle, interessante Menschen, inspirierende Persönlichkeit im Vatikan in Rom getroffen und genau, möchte das auf jeden Fall nicht missen. Das war ein großes Highlight in meiner Amtszeit, weil ich eben das auch noch verbinden konnte, was ich auch noch bin. Eben mein theologisches und mein vielleicht politisches Anliegen und Wissen konnte ich mit einspeisen, eben rund mit diesem Weinthema verbinden.
Du hast gerade erzählt, du kommst wirklich aus einer Winzerfamilie. Du hast Theologie studiert und natürlich weißt du auch, wie wichtig Wein in der Bibel ist. Ganz kurz, was hast du da zum Beispiel rausgefunden?
Ja, ich habe zum Beispiel auch viele Weinproben zu Bibel und Wein gegeben und tatsächlich wird das Themenfeld des Weins über 400 Mal in der Bibel erwähnt. Das war schon ganz schön spannend und ja, zum Beispiel Jesu erstes Wunder war ja auch die Hochzeit zu Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hat. Also Wein hat wirklich eine ganz hohe Bedeutung in der Bibel, auch eben theologisch, wie jetzt natürlich auch beim Abendmahl oder bei der Eucharistiefeier. Also da kann man ganz, ganz viel Symbolik, ganz viel auch rausholen. Und ja, deswegen finde ich es total schön, Orgel und Wein, Bibel und Wein, da kann man ganz viele, ganz tolle Abende miteinander verbringen.
Ich muss dich ja jetzt eigentlich fragen, was dein Lieblingswein ist.
Ja, ich gehe für den roten Riesling. Das ist ganz typisch für die hessische Bergstraße. Wahrscheinlich haben ihn noch nicht so viele getrunken. Es ist eine tolle Rarität, die wiederentdeckt wurde. Quasi eine Mutation des weißen Rieslings. Den Riesling, den kennt man ja. Und der rote Riesling hat eine rötliche Traube, ist aber ein Weißwein. Der kommt aber viel besser als in Zeiten des Klimawandels, zum Beispiel mit Hitze, klar. Und ist super, ist aromatischer, extraktreicher, eine Fülle. Also ist ein ganz, ganz toller Weißwein, den ich nur empfehlen und ans Herz legen kann. Und während meiner Amtszeit wurde er wirklich zu meinem absoluten Lieblingswein.
Also den merken wir uns einfach jetzt mal, den roten Riesling. Aber sag mal, was würdest du jetzt im Rückblick sagen? Was hat dir deine Zeit als Weinprinzessin gebracht? Was hast du an dem gelernt, was wir auf Neudeutsch immer so als Soft Skills bezeichnen?
Ja, tatsächlich habe ich gelernt, einfach ganz spontan auf der Bühne zu stehen und jetzt zack, live zu sein, im Fernsehen, im Radio, egal von wo zugeschaltet. Die haben tausende Menschen auf einmal zugehört und dann war klar, okay, jetzt los geht's. Natürlich am Anfang war da viel Nervosität dabei und irgendwann wurde das wirklich zu einer Routine und ich habe es richtig genossen, sozusagen. Also ganz viel kommunikative Skills, die man da gelernt hat, auch Soft Skills, soziale Skills, weil man natürlich ganz viel unter Menschen ist und unter ganz unterschiedlichen Menschen in der Weinbranche, in der Landwirtschaft, auch sehr viel in ländlichen Region, wo ich vorher vielleicht nicht so unterwegs war. Und da habe ich nochmal ganz andere Lebensrealitäten kennengelernt. Also da auch zuzuhören, das zu verstehen, vielleicht auch wenn man mit manchen Perspektiven konfrontiert ist, mit denen man vielleicht nicht einhergeht oder vielleicht nicht zustimmt, das trotzdem auszuhalten und da trotzdem in Kontakt gut zu sein. Genau. Und dann die ganze Öffentlichkeitsarbeit, da habe ich wirklich sehr, sehr viel. Wir haben unseren Social-Media-Kanal zum Beispiel aufgebaut. Vorher hatte ich davon auch noch keine Ahnung und war gar nicht damit unterwegs gewesen. Und ja, da habe ich ganz, ganz viel einfach mitnehmen, lernen dürfen, spontan Reden halten, Poetry Slams. Ich habe eine Leidenschaft für Poetry Slams entwickelt, habe dann Wine Slams draus gemacht und genau das dann quasi immer auch wieder vorgetragen. Und ja, ich glaube, ich habe da in diesem ganzen Jahr doch eine ganz krasse auch Persönlichkeitsentwicklung mitgenommen, die ich dann natürlich dann auch für meine weiteren Tätigkeiten oder auch meinen Beruf dann mitnehmen und weiterleben lassen konnte.
Eine Ex-Weinprinzessin mit Doktortitel, das bist du jetzt. Ja, und ganz ehrlich, auch wenn wir ja aktuell eine Bundestagspräsidentin mit Weinköniginnen-Vergangenheit haben, Julia Klöckner, so richtig passt das ja auf den ersten Hindenker nicht zusammen. Das ja schon auch modeartige Posieren mit Weinglas in der Hand und das Intellektuelle, oder?
Ja, also ich liebe es immer, Gegensätze miteinander zu verbinden. Ich wurde auch früher, wurde mir oft gesagt, ich bin die Vereinigung der Gegensätze. Tada! Wie zum Beispiel sonntags an der Orgel sitzen und samstags trotzdem lange feiern können. So kann ich auch quasi wirklich als Weinhoheit da total drin aufgehen. Bei jeder noch so Weinprobe irgendwo im versteckten Eck in Deutschland, aber auch eben von vielen Menschen wirklich das Thema Wein, Leidenschaft, Begeisterung bringen. Und dann vielleicht ganz trocken hinter meinen Büchern mich zu setzen, hinter meine Daten zu rechnen, akademisch, wissenschaftlich. Und beides macht mir Spaß. Und ich glaube, wenn ich nur eins davon machen würde, dann wäre mir irgendwie langweilig. Und ich glaube, genau in dieser Kombination, sei es auch noch so gegensätzlich oder scheint es noch so gegensätzlich auf den ersten Blick, genau darin befruchtet es sich, glaube ich, gegenseitig. Und ich hatte immer wieder Spaß, das Ganze zu verbinden.
Wenn wir jetzt mal über deine Uni-Karriere sprechen, du hast Politikwissenschaften studiert und katholische Theologie. Warum katholische Theologie? War deine Winzerfamilie eine katholische Winzerfamilie?
Ja, genau. Also ich bin schon in einer katholischen Familie, christlich geprägten Familie aufgewachsen. Es war aber trotzdem auch sehr frei. Also meine Eltern, meine Großeltern sind immer sonntags in die Kirche gegangen, haben das uns immer offen gelassen. Aber wir sind auch dann irgendwann wirklich gerne gegangen, weil ich gesehen habe, wie viel das eigentlich meinen Eltern und Großeltern gibt und was für eine Kraft sie daraus ziehen. Mein Opa, großes Vorbild. Und ohne seinen Glauben wäre der gar nicht da gewesen, hätte gar nicht das alles auf die Beine stellen können, was er getan und geleistet hat. Und das habe ich als Kind früh erkannt, das hat mich inspiriert und so habe ich auch selbst meinen eigenen Lebens- und Glaubensweg gefunden und wollte dann eben das auch nochmal quasi akademisch-wissenschaftlich durchdringen und habe mich gefragt, ob der Glaube auch von meiner Ratio, quasi von meiner Vernunft irgendwie standhalten kann. Manche haben auch gesagt, Theologie kann ich auch weiter weg von Glaube, Spiritualität bringen und bei mir war das gar nicht so, es hat mich eher näher hingebracht. Ich fand es total toll, da nochmal reflektiert, auch kritisch, konstruktiv kritisch drauf zu schauen und ja, es hat mich insgesamt, ich habe immer gesagt, in dem Theologiestudium habe ich für mich und fürs Leben und für die Welt gelernt. In Politikwissenschaft habe ich dann eher für meinen Beruf und nochmal andere, auch methodische Skills, aber für mich auch das genial, das miteinander kombinieren zu können, was ich in Mainz eben konnte. Und ich hätte es genauso wieder gemacht.
Also Religion hat bei euch zu Hause auf jeden Fall von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt. Du bist natürlich dann auch zur Erstkommunion gegangen und sehr gut gepasst hat dein Kommunionsspruch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wie interpretierst du den denn für dich?
Ja, genau. Also ich merke immer mehr, wie sehr dieser Spruch doch zu einem Lebensbestandteil oder Lebensmotto von mir wird oder wurde. Ich verstehe es so, dass quasi Gott oder Jesus so als der Weinstock, der ja ganz tief in der Erde wurzelt und unglaublich auch in langen Durststrecken, wenn wenig Regen ist draußen, so tief wurzelt, dass er noch an Wasser kommt, noch Nährstoffe aufziehen kann und deswegen enorm stark ist und Kraft geben kann, sodass wir dann quasi die Früchte, wie es jetzt so schön heißt, oder die Reben, dann quasi Frucht bringen können. Und so verstehe ich das. Also solange ich quasi meinen Rebstock, also Gott als meinen Weinstock habe und da wurzeln kann, dann kann ich eben reiche Frucht bringen und auch mal Durststrecken, Durstzeiten aushalten. Und ja, so beschreibe ich mich ja oft sehr gerne, wurde mir mal von einer Journalistin zugeschrieben, als tief verwurzelt und weit verästelt. Und das beschreibt es gut, dass ich mich eben ganz, ja, weiß, wo ich hingehöre, was meine Kraftquellen sind, die auch immer wieder anzapfen kann und mich dann aber enorm öffnen und weiten kann und mich für andere einsetzen kann und da wirklich in die Begegnung, in den Austausch, in diese Fülle gehen kann und auch Frucht bringen kann, hoffentlich für diese Welt. Und diese Doppelbewegung finde ich so schön und das passt perfekt in dieses Bild Weinstock und die Reben.
Also okay, katholische Theologie als Studienfach war dann wirklich gar nicht so überraschend. Warum aber die Kombination mit Politik?
Ich habe mich auch immer gefragt, so was sind die großen Dinge, die Gesellschaften zusammenhalten, deswegen dann auch mein Doktorarbeitsthema, oder die Menschen und Gesellschaften immer geprägt haben, und das tatsächlich Politik und Religion, zwei Größen, ohne die eine Gesellschaft gar nicht irgendwie funktionieren oder könnte oder auf Dauer bestehen könnte. Und es hat mich schon immer sehr fasziniert, was in der Welt los ist. Ich bin dann viel gereist, ich war in der Entwicklungszusammenarbeit nach dem Abi unterwegs und habe gemerkt, internationale Beziehungen, da will ich eigentlich hin, auch beruflich. Ich möchte was in dieser Welt bewegen, verändern. Man sagt mal, wir PolitikwissenschaftlerInnen sind so kleine WeltverbesserInnen. Und für mich hat das schon gestimmt. Ich habe gehofft, ich wollte erst mal verstehen lernen, was passiert da eigentlich in diesen politischen Prozessen, um aber schon auch selbst irgendwie gestalten und auch mitreden zu können und die Welt vielleicht doch zu einem besseren oder einen schönen Ort zu machen, auch für die nachkommenden Generationen. Deswegen wollte ich auch die Politik mit reinnehmen.
Du hast das gerade schon gesagt, internationale Beziehungen auch deshalb, weil du eben auch schon ziemlich früh angefangen bist, in der Welt rumzureisen. Ein Beispiel, nach dem Abi, da warst du direkt mehrere Monate in Südamerika, in Peru. Und das wiederum hatte mit einem Priester in der Familie zu tun.
Ja, genau. Also dieser besagte Opa, der Winzer, der auch ein großes Vorbild für mich ist, hatte einen Bruder, der Onkel Hans, auch eine ganz tolle, sehr inspirierende Persönlichkeit, und der war katholischer Priester. Der hatte dann leider eine Krebserkrankung, war krank und hat sich dann aber nochmal entschieden oder die Berufung gespürt, nach Peru zu gehen und seinem Leben quasi sich wirklich nochmal dort auch den armen Menschen, den Indigenen quasi auf dem Land zu widmen, hat da ganz viel Tolles aufgebaut, eine NGO gegründet. Er hat viel Empowerment gemacht für die Indigenen, für die Frauen dort vor Ort. Und hat sich dann verliebt tatsächlich in eine Frau dort auch. Deswegen war er dann kein katholischer Priester mehr, war aber dann noch ganz viel für die katholische Kirche unterwegs im Kolping-Verein. Und ja, hat da ganz viel trotzdem aus dem Glauben heraus gelebt. Und er war eine sehr schillernde Figur. Und deswegen haben wir immer auch gespendet. Also bei uns Namenstage, Geburtstage, Weihnachten, haben wir alles groß gefeiert. Da war aber immer klar, hier, es gibt auch ganz viele Menschen, die nicht so privilegiert sind wie wir hier, denen es nicht so gut geht. Und an die haben wir immer mitgedacht und auch immer mitgespendet und tolle Sachen initiiert. Und deswegen war das schon immer ein Teil von mir. Und da war immer klar, ich habe Onkel Hans dann versprochen, nach dem Abi komme ich nach Peru. Er war dann leider kurz vorher an Krebs verstorben, aber seine Frau war noch da und die Kinder und die Enkelkinder, jetzt meine Großcousin, Großcousin. Manche sind jetzt wieder in Deutschland, manche in Peru, aber das hat auch sehr, sehr gestärkt den Zusammenhalt und ich war ganz, ganz froh und stolz und dankbar, dann dort an seinem Werk auch mitarbeiten zu können.
Wenn ich dich jetzt so höre, auf deine Fächer in der Uni gucke und ein bisschen aus deinem Leben höre, dann passt das ja wirklich einfach. Ne? Das, was dich persönlich geprägt hat, hast du dir dann wissenschaftlich vorgenommen. Und an der Uni Münster, da warst du dann Teil des sogenannten Exzellenzclusters Religion und Politik. Wieder deine beiden großen Themen.
Genau, das war großartig, dass ich das dann gefunden habe. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht promovieren um der Titel willen oder um der Promotionswillen, sondern mein Thema, mein Lebensthema. Und das war ganz klar, es sollte ein Thema zu Religion und Politik sein. Und ich hatte die Idee, Religion als Kitt oder Keil, die Rolle von Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhalt Und mit diesem Thema habe ich mich dort beworben und habe eine dieser wenigen Stellen bekommen, die wirklich so frei quasi promovieren konnten zu ihrem eigenen Thema. Und da bin ich ganz, ganz dankbar und ganz toll, dass ich dort in der Graduiertenschule ankam und dort eben promovieren durfte in einem ganz tollen Umfeld, eben an der Schnittstelle zu Religion und Politik.
Du hast es gesagt, also Religion als Kitt oder Keil, die Bedeutung von Religion für den gesellschaftlichen Zusammenhang, da ist ja ganz schön Sprengkraft drin. Was du im Detail herausgefunden hast, können wir hier natürlich unmöglich rüberbringen, aber ein ganz grundlegender Befund ist, dass Religion matters, also Religion macht einen Unterschied. Warum ist das denn so wichtig, das überhaupt sicher zu wissen?
Ja, gerade aktuell gibt es immer mal wieder eine Diskussion, einen Kampf, inwieweit quasi man religiöse Akteure zum Beispiel mit einbeziehen sollte, um unsere zum Beispiel Nachhaltigkeitsziele oder uns weiter zu erreichen, wenn es um Krieg und Frieden geht in der Welt. Und ich zeige eigentlich ganz klar auch mit der Datenlage, dass es gar nicht an religiösen Akteuren vorbeigeht. Also wenn Religionen nämlich nicht Teil der Lösung werden, dann werden sie Teil des Problems, was wir ja oft auch sehen, wenn es aber halt zu spät ist oft erst. Und dazu verstehen, wir müssen viel früher die religiösen Akteure an einen Tisch bringen, sowohl untereinander unterschiedliche religiöse Akteure als auch mit den politischen Akteuren und andere, um in der Welt hier irgendwie für die Schöpfung, für Frieden, für den Zusammenhalt etwas zu leisten. Und das zeigt meine Arbeit ganz klar, dass zwar wirtschaftliche, soziale, politische Faktoren auch alle wichtig sind, aber religiöse eben doch auch zentrale Faktoren und Variablen, die wir im Blick halten sollten. Die Rolle ist natürlich ambivalent. Es gibt Faktoren, die den Zusammenhalt eher stärken, andere, die eher diese Sprengkraft oder diese Polarisierungstendenz haben. Und da ist aber umso wichtiger quasi, dass wir dieses positive, das integrierende Potenzial stärken und versuchen, dieses exklusivistische und spaltende quasi möglichst abzumildern. Aber es passiert eben nicht von alleine. Es braucht diesen Einsatz dafür. Und es braucht eben alle, die religiösen, die politischen, wirtschaftlichen Akteure, um an einem Strang zu ziehen, um eben was Besseres für diese Welt zu erreichen.
Ja, genau so ist es. Ne? Wenn Religion wirklich so eine Riesenrolle spielt, Religion und was jetzt im weitesten Sinne damit zu tun hat, dann könnten wir ja versuchen, dafür zu sorgen, dass Religion eben wirklich eine gute Rolle spielt. Und genau da sind wir schon wieder bei dir. Das hast du getan. Du hast nämlich Coexiste Deutschland mitgegründet. Das ist eine Jugendbewegung, die ursprünglich aus Frankreich stammt und wofür genau steht?
Genau, 2009 in Frankreich gegründet. Das war, wie der Hintergrund Israel-Palästina-Konflikt, der aufgeflammt ist. Und da sind einfach ein Christ, Muslim, Atheist und Jude, genau, die vier, sind quasi gemeinsam Blutspenden gegangen und haben gesagt, wir wollen Blut vergießen, aber für einen guten Zweck und nicht für das, was gerade passiert sozusagen. Und daraus ist dann, also von diesen vier Freunden, ist dann eine große Bewegung, eine Jugendbewegung entstanden, interreligiös, interkulturell. Und 2021, hier Corona-Pandemie, jeder war in seinen Bubbles. Ich habe auch gemerkt, man hat eigentlich so wenig wirkliche Freundschaften zu Menschen, die eine andere Religion und eine andere Weltanschauung haben. Da wollten wir ein Zeichen dagegen setzen und haben dann Coexiste auch in Deutschland gegründet mit verschiedensten Lokalgruppen. Wir setzen uns eben ein für eine aktive Koexistenz zwischen Menschen, die unterschiedlich glauben, die unterschiedliche Weltanschauungen haben. Über die drei Säulen Solidarität, Dialog und Sensibilisierung, Bildung machen wir da ganz tolle Arbeit deutschlandweit und sind eben auch in diesem internationalen Netzwerk da noch mit verknüpft.
Viele denken ja heute, oh nein, der Nahostkonflikt, oh nein, der Krieg gegen die Ukraine, das ist alles so schrecklich, das macht mich so richtig ohnmächtig, weil ich ja doch nichts tun kann. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist die Arbeit von Coexiste der Versuch zu zeigen, nee, das stimmt nicht, wir können sehr wohl was tun, ist das richtig?
Genau, also ich kann dieses Gefühl genau sehr gut nachvollziehen und sehe das bei ganz vielen jungen Menschen, so eine Art Ohnmacht, ja, und Paralyse, so, ja, Mist, hier geht alles den Bach runter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, das ist einfach viel zu riesig, es überfordert mich. Und dann aber nichts zu tun, war für uns eben auch nicht die Lösung, sondern dann zu sagen, okay, dann fangen wir einfach an, im Kleinen, ganz konkret. Und diese Erfahrung zu machen, hier bin ich wirksam, hier kann ich was verändern, hier sehe ich, wie Vorurteile abgebaut werden, hier sehe ich, wie Freundschaften geknüpft werden, wie vielleicht jemand, der sonst vielleicht Richtung Gewalt tendiert hätte, wieder zurückkommt und sich gemäßigt. Das sind so tolle Beispiele und das macht so viel Mut und motiviert eben einfach zu handeln und irgendwie den kleinen Beitrag, sei ja auch noch so klein, ist selbst zu leisten eben, damit dieses, ja, Zusammenleben funktionieren kann.
Unsere Gesellschaft ist so tief gespalten, das hören wir immer wieder. Du hast selbst eben die Bubbles, die Blasen angesprochen, in denen ja tatsächlich fast die meisten von uns leben. Man umgibt sich eben auch ganz gern mit Leuten, die so ähnlich oder vielleicht sogar genauso denken wie wir selbst. Wenn ihr bei Coexiste jetzt sagt, wir wollen aber gerade in Berührung kommen mit Leuten, die eben wirklich anders denken, anders fühlen, auch an was anderes glauben, dann stelle ich mir das jetzt erstmal schön vor als Idee, aber wie geht das jetzt ganz konkret? Wie knüpfe ich da den ersten Kontakt?
Ja, es ist erstmal eine Frage der Haltung. Ganz normal, zum Beispiel, wenn man rausgeht, eher auf die Straße, in die Bahn. Einfach mit wachsamem, mit achtsamem Blick. Ich habe da so viele Menschen schon kennengelernt und für Coexiste quasi begeistern können, weil ich dadurch einfach gemerkt habe, ach, hier spricht jemand vielleicht eine andere Sprache. Oder ich wurde was gefragt und dann bin ich direkt in den Austausch gegangen, in den Dialog. Also ich glaube einfach, diese erste Hemmschwelle überwinden und dann mit einer Neugierde draufblicken, mit einer Haltung der Achtsamkeit, der Toleranz und dann wirklich sozusagen da eine Frage stellen, jemanden mitnehmen zu Weihnachtsmarkt. Also einer hat dann gesagt, ihr geht immer zusammen auf den Weihnachtsmarkt. Ich weiß gar nicht, was das ist, was man da so macht. Könnt ihr mich mal mitnehmen zum Beispiel? Dasselbe wie Weihnachten. Man hat gesagt, ich weiß überhaupt nicht, was da eigentlich gefeiert wird. Die Türen gehen zu, danach gehen die wieder auf nach 3 Tagen und wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Und da sozusagen in Austausch gehen, sich gegenseitig einladen, Gastfreundschaft zeigen. Ich kenne das sehr gut, ich habe das gelernt in anderen Kulturen und Ländern wie in Südafrika und in Peru, als ich dort gelebt habe. Und ich glaube, da können wir noch ein bisschen offener sein und am Ende ist es total schön. Natürlich, der erste Schritt ist vielleicht so ein bisschen aus der Komfortzone mal heraus, aber dann hat man eigentlich nur so viel zu gewinnen und es ist total schön, was dann da passiert und dann nehmen Freundinnen wieder andere Freunde mit, es sind MultiplikatorInnen auch in den Gemeinden, dann kommen noch andere von den Moscheen und Synagogengemeinden und dann wird das Bild immer bunter und ich habe vorher zum Beispiel auch nicht gewusst, was es noch alles für Religion gibt. Man dachte immer so an die 3 monotheistischen. Wir haben auch viele Menschen der Bahai-Religion, der Jesiden bei uns. Super spannend. Und auch da quasi zu öffnen, zu sagen, ach ja, es gibt noch viel mehr Weltanschauung, das zu entdecken. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, glaube ich. Es braucht nur diesen ersten Anschubser. Und wenn man dann positive Erfahrungen macht, dann kann es, glaube ich, weite Kreise ziehen.
Also das Beispiel mit dem Weihnachtsmarkt, das war jetzt sehr schön plastisch. Was habt ihr sonst noch so organisiert von Coexiste? Das interessiert mich.
Genau, also wir haben zum Beispiel Blutspenden nach wie vor, weil das so unsere DNA ist. Wir sagen, durch uns fließt alle das gleiche Blut, egal wie wir aussehen oder was wir glauben. Auch da gehen wir immer ein- oder zweimal am Weltblutspendetag rufen wir zu Blutspenden auf und gehen selbst gemeinsam Blutspenden. Oder wir haben noch weitere Solidaritätsaktionen, waren mal gemeinsam im Flüchtlingsheim, haben dort Programme für die Kinder und Jugendlichen gemacht. Oder auch Spendenläufe, als zum Beispiel Ukraine-Krieg war oder auch das Erdbeben in Türkei und Syrien, haben wir Spendenläufe organisiert und ganz viel, bis zu 15.000 Euro gesammelt. Und dann machen wir natürlich diese Dialogveranstaltung, dass wir auch gemeinsam uns bei religiösen Festen einladen, was man vielleicht auch gar nicht so weiß oder kennt. Wann feiern eigentlich die Juden das Neujahr zum Beispiel? Was ist mit Ramadan und Fasten brechen, dann laden wir uns gegenseitig ein und besuchen auch die religiösen Stätten, die Tempel von Buddhisten zum Beispiel oder von den Bahai haben wir gemeinsam besucht. Einfach so ein gegenseitiger Austausch und Kennenlernen. Und dann machen wir aber auch einfach tolle Begegnungswochenenden, fahren weg zusammen, singen Karaoke. Das passt auch sehr gut zu uns, weil wir auch da sagen, Musik, Lieder ist eine gemeinsame Sprache, egal ob wir hier gerade wirklich keine gemeinsame Sprachbasis haben, weil wir oft eben mit viel auch Übersetzungen noch arbeiten, weil manche Menschen erst ganz neu in Deutschland sind. Aber nur so lernt man, indem man sie möglichst früh mit reinnimmt in Freundeskreise und so gelingt Integration. Und dann können sie ganz schnell Deutsch lernen. Und das ist ganz schön. Ja, diese Wochenenden, da passiert immer ganz viel. Also es gibt immer ein kunterbuntes Programm an den verschiedensten Orten in Deutschland, als auch eben diese nationalen Events für diese Workshops und Seminare, wo wir uns dann auch selbst weiterbilden und zum Beispiel Antirassismus-Trainings machen oder Antisemitismus-Trainings. Trainings und so weiter. Also wir laden da auch Externe ein, um uns quasi selbst weiterzubilden und um dann aber auch selbst sozusagen unsere Erfahrungen weitergeben zu können, sind wir auch zum Beispiel in Schulen eingeladen, in Religionsunterrichte. Auch da zum Beispiel als diverse Personen, die dann eben von ihren Erfahrungen hier berichten. Das ist ganz schön, da können wir auch unsere Erfahrungen dann weitergeben.
Hast du denn selbst, jenseits jetzt von Fakten, so und so viel Juden gibt es hier bei uns in Deutschland und das sind deren Feiertage, jenseits von solchen Fakten auch schon mal was verstanden, was du vorher so gar nicht gewusst oder nicht mal geahnt hattest?
Ja, tatsächlich. Also, dass zum Beispiel die Bahá'í-Religion gibt oder dass es quasi möglich ist dort, wir konnten unser Vater unser beten. Also jeder hatte quasi sein so standardreligiöses Gebet. Und dann wurde das aber zu einem gemeinsamen Gebet. Und das war quasi auch Teil dieser jungen Religion. Das war für mich ganz neu und ganz besonders. Sie gesagt haben, ja, dass quasi alles hier nebeneinander wirklich koexistiert. Das war sonst sehr, sehr spannend. Und die Erfahrung aber, vielleicht ist das noch das Krasseste, dass man das eigene auch nicht aufgeben muss für das andere, sondern dass es wirklich beides sein kann. Diese Doppelbewegung wieder. Ich spreche da gerne von diesem House of One, was in Berlin entsteht, aber als Gesellschaft so dieses, es gibt die Synagoge, die Kirche, die Moschee, es gibt die einzelnen Religionen und darüber hinaus gibt es aber noch einen gemeinsamen Ort der Begegnung. Ähnlich wie mit den Sprachen. Es ist schön, wenn wir irgendwie Englisch sprechen können, um uns zu verständigen. Und trotzdem soll das die anderen Sprachen und Dialekte auch in Deutschland nicht ersetzen. Beides, auch wenn es vielleicht spannungsreich klingt, beides kann super miteinander harmonieren und koexistieren. Also bei mir zum Beispiel persönlich, ich muss jetzt nicht Jesus oder Maria verraten und kann da genauso glauben, zum Beispiel für mich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und trotzdem kann ich mit anderen darüber sprechen und diskutieren und beten sogar, auch wenn die das anders sehen. Das auszuhalten, bis hin zum Ende, we agree to disagree. Manchmal gehen wir so aus den Diskussionen heraus. Das zu erleben und zu spüren, war enorm bereichernd. Und ich glaube, dann verlieren wir auch die Ängste vor den anderen, diese Berührungsängste. Oh, weil vielleicht verliere ich ja dann meinen eigenen Glauben oder werde unsicher oder was mache ich denn dann? Und so weiter. Auch da tief verwurzelt, weit verästelt, beides in dieser Doppelbewegung kann super gelingen. Und ich glaube, dass es wirklich eine Zukunftskompetenz ist, wie wir in unserer sehr komplexen, unterschiedlichen Gesellschaft wirklich vorankommen können und da miteinander wirklich gut im Austausch, gut zusammenleben können. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erfahrung ist, die ich auch jedem, auch jungen Menschen wünschen.
Das klingt natürlich jetzt fast zu schön, um wahr zu sein. So ein bisschen nach Friede, Freude, Eierkuchen. Das wird nicht immer so sein. Vielleicht hast du auch mal ein Beispiel, wo was richtig schwer war, aber ihr das dann trotzdem zusammen gelöst habt.
Ja, also genau, das würde ich immer wieder betonen. Diversität oder Vielfalt ist sau anstrengend. Also es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Vor allem, also ich beschreibe das gerne, erstmal ist es anstrengender und am Ende geht es nochmal höher hinaus. Also am Ende wird es more beautiful, aber dieser Weg dadurch ist zum Teil sehr, sehr anstrengend. Beispielsweise, der 7. Oktober kam. So. Und natürlich, das hat uns fast zerrissen, intern. Wir hatten Personen, die auf der jüdischen Seite Menschen verloren haben.
Wir sagen es nochmal kurz, der Angriff der Hamas auf Israel, dieses Massaker, was da wirklich stattgefunden hat, ganz, ganz schlimm.
Genau. Und dann hatten wir halt Personen, die sowohl auf der israelischen Seite dann irgendwie wirklich Familienangehörige verloren hat oder die dann als Geisel genommen waren. Und auf der anderen Seite, was dann aber ja weiter passiert ist, nach wie vor der Krieg in Gaza, sodass wir auch Personen haben, die jetzt auf der anderen muslimischen Seite Menschen verlieren. Und das gerade am Anfang, wenn da so brutale Gewalttaten kommen, geht manchmal Dialog einfach nicht mehr, sozusagen. Also das muss man dann einfach aushalten und sagen so, jetzt gerade, genau, wir haben dann quasi einen Braver Space gegründet. Also nicht nur ein Safe Space, sondern es ist dann ein Braver Space, wer sich dazu fähig fühlt, sozusagen reinzugehen und wirklich darüber zu diskutieren. Und das Besondere war, dass man oft das einzige Verbindende, was man gefunden hat, war der Schmerz. Also im Schmerz war man doch miteinander vereint. Oder man hat dann doch irgendwie eine Kerze für die Trauer angezündet oder die Stille oder sowas. Also wenn keine Worte mehr möglich sind, aber gemeinsam Stille zu halten, das war auch sehr, sehr stark. Genau, und es hat eine Weile gedauert. Wir haben auch manche Personen verloren, ja. Aber ich glaube, wir sind noch mit der einzige Ort gewesen, wo überhaupt noch Begegnung und auch alle Seiten da irgendwie möglich war. Und das ist, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, auch wir als christliche Person haben da eine besondere Brückenfunktion, weil wir vielleicht nicht direkt eben persönlich betroffen oder im Schmerz sind und da versuchen können, zumindest beides irgendwie zu sehen und auszuhalten und dann diese brückenbildende Funktion, Brückenbilderinnen zu sein. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle, die wir manchmal auch vergessen, aber da sehe ich mich zum Beispiel auch ganz stark drin, eben das versuchen, was noch möglich ist oder wenn es wieder möglich ist, das zusammenzubringen.
Glaubst du denn, dass das, was ihr dabei Koexiste im Kleinen versucht und was euch ja offensichtlich auch immer wieder gelingt, dass das auch im Großen, also auch auf internationaler Ebene noch viel besser klappen könnte?
Ja, ich hoffe darauf sehr. Und ich sehe auch immer wieder tolle Ansätze. Also wir haben jetzt auch weitere auf internationaler Ebene tolle interreligiöse Netzwerke, die sich jetzt auch erst gegründet haben, sowohl für Jugendliche zum Beispiel, als eben auch jetzt im größeren Kontext dieses zum Beispiel Partnership on Religion Sustainable Development. Großartiges Netzwerk, was eben sowohl politische Akteure, Regierungen zusammenbringt mit akademischen Akteuren, auch Universitäten und eben aber auch FBOs, also auch eben Faith-Based Organizations, glaubensbasierte Organisationen, NGOs, Glaubensgemeinschaften, die zusammen an einen Tisch zu bringen und gemeinsam sich für die Nachhaltigkeitsziele einzusetzen. Das ist das große Ziel und wir sind mit Coexist jetzt auch Mitglied geworden. Das ist super schön, da kriegen wir jetzt auch Unterstützung und haben internationale Konferenzen, wo wir eben gemeinsam dann arbeiten, auch weitere Taskforce, auch weiter online. Also da passiert ganz viel, auch Vernetzung in der Welt. Und das lässt mich ja den Glauben nach wie vor nicht aufgeben, dass es, glaube ich, im Endeffekt mehr gute Menschen als böse auf dieser Welt gibt. Nur wir Guten müssen uns noch mehr vernetzen und gemeinsam mobilisieren und einsetzen, sodass diese schlechten Stimmen eben nicht lauter sind und nicht das letzte Wort haben, wie wenn wir jetzt die Nachrichten anmachen oder so. Denn es gibt sehr, sehr viel, sehr Gutes. Und wenn wir uns gemeinsam vernetzen, wie in diesem Part, wie bei Religions for Peace, wie bei uns mit Coexist, wo sich jetzt verschiedene Organisationen auch in anderen Ländern bilden und die gemeinsam ihre Arbeit quasi fruchtbar machen. Ich glaube, dann können wir auf eine bessere Zukunft hoffen.
Nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Immer ein gutes Prinzip, oder?
Genau, das ist einer unserer Core-Pfeiler bei Coexist, zu sagen, okay, wir müssen wirklich miteinander reden und miteinander leben, anstatt nur nebeneinander leben oder übereinander reden.
Mit der ehemaligen Weinprinzessin Caroline Hillenbrand, die heute promovierte Politikwissenschaftlerin ist, sprechen wir darüber, wie Dinge gelingen. Ihr ist in ihrem Leben schon ziemlich viel geglückt. Und eins finde ich noch sehr spannend. Du hast dich nämlich mit deinem Mann, ihr seid seit 3 Jahren, das darf ich glaube ich sagen, verheiratet, für, ich nenne das jetzt mal, eine alternative Wohnform entschieden. Während du in Münster promoviert hast, da habt ihr nämlich in Köln zusammen in einer Wohngemeinschaft gelebt. Nicht in irgendeiner, sondern in einer katholischen Kirchengemeinde. Also nicht in einem Reihenhäuschen, nicht in einem klassischen Apartment, sondern das. Warum?
Ja, genau. Also für uns war irgendwie dran. Wir haben vorher auch schon mal zu zweit gelebt in Heidelberg, in einem normalen quasi Wohnung zu zweit. Und dann haben wir aber gemerkt, es gibt noch was irgendwie Größeres oder Schöneres, nämlich Gemeinschaftsleben. Und dass man doch auch gemeinsam sich mehr noch mal besser engagieren und besser einsetzen kann. Und das war für uns dann dran. Wir haben dann 2018 eine Reise zu verschiedenen Glaubens- und Lebensgemeinschaften gemacht. Und die Fokularbewegung hat uns da besonders zugesagt. Und da hatten wir über die Kontakt. Und dann gab es eben hier eine WG oder es gab ein Haus, ein Kirchenhaus von der Gemeinde St. Theodor, was quasi frei wurde. Die Franziskaner waren vorher drin. Da dachte ich, super, ich wollte schon immer ins Kloster. Das hat dann nicht so ganz, weil ich dann immer mit Freund und Mann, hat dann nicht so ganz geklappt. Aber ich dachte so, super, dann können wir ja quasi das Kloster beerben und in diesem Geist weitermachen und weiterleben. Und das war total schön, dass ich mit meinem Ehemann und noch weiteren da gemeinsam leben und wirken konnte. Und es braucht natürlich beides. Wir hatten natürlich unsere eigenen 4 Wände und unser eigenes Zimmer. Und trotzdem waren wir offen für Gemeinschaft, mit anderen zu leben. Bei Familien passiert auch nichts anderes. Da sind auch noch Kinder und andere Menschen mit dabei. In anderen Ländern, die können sich zum Teil gar nicht den Luxus leisten, dass man immer alleine oder nur zu zweit lebt oder sein Einfamilienhaus noch in die Welt setzt. Und so haben wir einfach gemerkt, wir haben ja schon, Janis hat auch viel in anderen Ländern gelebt und da haben wir einfach gemerkt, es gibt noch ganz viele andere Lebensformen. Wir würden es hier in Deutschland vielleicht als alternativ bezeichnen. In anderen Gesellschaften ist es total normal, dass man in Mehrgenerationenhäusern wohnt oder gemeinschaftlich irgendwie Co-Housing macht. Wir haben dann nur andere Namen gegeben und ich glaube, dass wir aber tatsächlich auch dahin mehr zurückdenken müssen, vielleicht in Zukunft, weil eben Wohnen sehr teuer wird. Es ist nicht einfach auch nachhaltig, gar nicht ökologisch, gar nicht möglich, dass jeder noch sein neues Einfamilienhaus in diese Welt setzt. Und so haben wir eine gute Form gefunden, so christlich, sozial, ökologisch, wie wir das auch in unserem Alltag, in unsere Lebensform direkt integrieren können, sodass es nicht erst danach anfängt, sondern direkt im Alltag beim Aufstehen.
Ganz kurz vielleicht, wie können wir uns so eine Form von WG vorstellen? Also so eine klassische Studenten-WG war es nicht, wo es ständig Streit ums Putzen oder so gibt. Und es war nämlich auch keine Zweck-WG, hast du schon gesagt, sondern ganz bewusst habt ihr Gemeinschaft gepflegt, oder?
Genau, also wir waren auch eine Engagement-WG, haben wir gesagt. Wir haben sowohl nach außen gewirkt, als auch intern hatten wir besondere Formate, zum Beispiel einen Real Talk einmal im Monat, wo wir uns wirklich hingesetzt haben, Zeit füreinander genommen haben, wie geht's mir gerade, Seele, uns wirklich gesetzt haben, uns gegenseitig unterstützt haben, neue Projekte initiiert haben, gestartet haben und haben zum Beispiel vom Essen Gebete gesprochen. Wir haben manchmal 12 Uhr ein Timeout gemacht, waren zusammen still, haben mal wir hatten so eine kleine Hauskapelle von den Franziskaner noch, dort uns manchmal zum Gebet oder zur Meditation einfach getroffen und waren gastfreundlich, hatten ganz viele Gäste zum Beispiel bei uns, die mal bei uns gelebt haben oder übernachtet haben oder die wir zum Abendessen eingeladen haben. Und ja, waren da einfach offen, so was braucht es nach außen, und gleichzeitig haben wir uns dann intern immer wieder auch gegenseitig gestärkt, um das überhaupt leisten zu können, war wichtig, dass wir uns intern auch gut gegenseitig stabilisiert und unterstützt haben und dann eben gemeinsam nach außen gewirkt haben. Also es war echt eine sehr schöne, viel Quality Time, viele Ideen und Projekte und wirklich ein Miteinanderleben anstatt nur ein Nebeneinander.
Mittlerweile ist längst alles ganz anders. Du hast deine Doktorarbeit, das darf ich auch noch mal sagen, mit Summa Cum Laude, mit der Bestnote abgeschlossen und ordentlich gefeiert. Und jetzt arbeitest du eben beim Cusanuswerk in Bonn. Dafür musstet ihr umziehen, aber ihr seid eben wieder nicht in eine stinknormale Wohnung oder eine Reihenhaussiedlung gezogen, sondern in den Prümpark in Düren. Das ist ein sogenanntes Co-Housing-Projekt. Was ist das?
Ja, man kann es sich vielleicht wie eine gute Nachbarschaft vorstellen. Also es ist wie eine Siedlung in der Stadt. Das heißt, in unserem Baufeld quasi wohnen so 100 Menschen aller Generationen. Wirklich von Baby bis hin zu eben älteren Personen, die gemeinsam so ein Mehrgenerationenprojekt. Das ist alles sehr nachhaltig gestaltet, Design von Anfang an so aufgebaut. Wir haben auch Gemüsegärten und so weiter. Deswegen, wir haben auch das Label Klimaschutzsiedlung bekommen. Und genau, darum geht's. Jeder hat seine eigene Wohnung, wirklich, auch diesmal auch eigene Küche und so weiter, aber es gibt auch Gemeinschaftsräume. Die Idee Co-Housing ist, man kann vielleicht privat ein bisschen weniger nur brauchen und weniger Platz haben, weil nicht jeder vielleicht noch ein zusätzliches Arbeitszimmer braucht oder nicht jeder noch ein Gästezimmer oder nicht jeder einen sehr großen Garten, sondern wir haben dann Gemeinschaftsgärten, wir haben einen Coworking Space, was super cool ist, wir haben einen Bewegungsraum, es gibt da und noch eine Kita, also es gibt auch eine Gemeinschaftsküche, also es kann beides nebeneinander sein, sozusagen das Private und der Rückzug, als auch eben in der Gemeinschaft und gemeinsam da was anpacken. Und genau, das hat uns jetzt sehr zugesagt, auch Richtung Settlement oder Perspektive, vielleicht auch eigene Familie, ist das, glaube ich, ein schöner Ort, wo Kinder auch sehr schön aufwachsen, weil sie auch direkt, also die Eltern passen auf die Kinder auf und umgekehrt, die spielen dann gemeinsam da draußen, es ist autofrei, also es ist wirklich ein sehr schöner Ort, gemeinsame Gästewohnung, wo immer auch Leute zu Besuch sind, und genau, hat uns sehr zugesagt.
Du erzählst ziemlich begeistert, also es gefällt euch offensichtlich, aber auch hier der Realitätscheck, es gibt sicher auch mal Schwierigkeiten, ne? Was ist so mit am schwersten?
Ja, ganz klar. Also ich glaube, für mich persönlich auch immer diese Balance zu finden zwischen Zeit für mich und nur mit meinem Partner und für mich und dann Gemeinschaft. Das bedeutet natürlich auch abzugrenzen. Also es gibt immer was zu tun, wenn man rausschaut. Man könnte sich immer noch da engagieren oder sich mit dem unterhalten oder mit dem treffen und dann einfach wirklich gut mit sich in Kontakt zu sein und mit dem Partner zu wissen, was ist jetzt gerade dran für mich. Und das hat uns bei der Gemeinschaft jetzt aber auch so zugesagt, wir haben ja viel gesucht und schon viel besucht, wo oft sozusagen der Druck da noch sehr, sehr stärker war. Und jetzt ist eher so, nee, wenn wir bei der Gemeinschaftsarbeit mal nicht dabei sind, dann ist auch nicht schlimm. Wenn wir mal bei einem gemeinsamen Brunch nicht dabei sind, auch nicht schlimm. Und das ist das Schöne, bei 100 Personen kommt es nicht immer auf die einzelne Person drauf an. Deswegen hat es für uns auch eine stimmige Größe gehabt. Und genau, für mich ist dann die Aufgabe, mich auch immer mal wieder quasi so für mich und für meinen Partner Zeit zurückzusenden und da sozusagen auch die Abgrenzung zu leisten. Und natürlich, wie so oft, gibt es manche Menschen, mit denen man sich besser versteht und mit manchen, wo man denkt, oh Gott, was soll das denn jetzt schon wieder? Also es ist wie in der Familie sozusagen, wenn man Tante, Onkel und so weiter, dass man sich nicht mit allen gleich Best Buddies ist, ist, glaube ich, ganz normal, aber das ist schön, bei 100 Leuten kann man sich, ergibt sich das auch so ganz natürlich, dass man mit manchen mehr zu tun hat als mit anderen.
Das hört sich sehr schön an, auch erfüllend, und könnte ja vielleicht auch ein Modell sein für andere, die sich in ihrem Alltag auch nach ein bisschen mehr gelebter Gemeinschaft sehen. Überhaupt, so wie ich dich jetzt hier erlebe, du sitzt hier ganz entspannt, strahlst, machst wirklich den Eindruck einer jungen Frau, die sich grundsätzlich gut findet, die auch in sich ruht, die das gut findet, was sie macht. Und was ich mich frage und was bestimmt auch andere denken, die das jetzt so gehört haben, mein Gott, wie macht die das denn? Wie schafft die das alles? Und dann ist auch noch so relaxed dabei. Wie schaffst du das?
Ja, das werde ich tatsächlich oft gefragt. Ich weiß nicht, ob ich so eine gute Antwort darauf habe. Es gibt natürlich mehrere Faktoren. Also eins ganz stark ist, dass ich ganz, ganz tolle Menschen um mich herum habe, die mich auch in den ganzen Jahren immer wieder sehr gut unterstützt und gestützt haben. Also allen voran jetzt mein Mann, mit Janis, wir sind schon über 10 Jahre zusammen. Wir haben uns in TC kennengelernt und haben da gegenseitig uns wirklich sehr, sehr gut im Blick und sind da, ja, einfach sehr, sehr unterstützenswert so gegeneinander, beziehungsweise auch manchmal eine gute Bremse oder zu sagen, so, jetzt reicht's und jetzt ist zu viel, was dann natürlich auch zu Spannung führt, aber im Endeffekt doch auch immer sehr, sehr gut ist. Und ich habe auch ganz viele Familie, Freunde, ein tolles Netzwerk, was mich in all dem unterstützt, sonst hätte ich das gar nicht alles so auf die Beine stellen können, das muss ich auf jeden Fall sagen. Genau, und das zweite Große ist wirklich mein Glaube und meine Spiritualität. Also da merke ich auch, wenn ich da wirklich an meinen Kraftquellen bin und mir da genug Zeit nehme für mich und für Gott und mich und für diese Auszeiten, dann habe ich danach wieder eine unglaubliche Energie und kann wieder total lossprudeln sozusagen. Und da muss ich aber immer wieder aufpassen. Also mir da quasi wirklich diese Auszeiten zu gönnen, zum Beispiel mindestens einmal im Jahr gehe ich nach TC. Das ist mir heilig, weil dieser Ort ist für mich großartig. Ich kann da so meine Energie, meine Batterien auftanken und aufladen, was dann wieder fürs ganze Jahr gefühlt reicht. Und genau, das auch im Alltag. Immer wieder diese kleinen Momente der Ruhe für mich, dass ich mich körperlich regenerieren kann, gesundheitlich. Also da wirklich eine gute Balance zu finden, das fällt mir auch schwer, weil ich eben oft die Energie habe, wieder nach außen zu gehen, im Außen zu sein und zu wirken. Und es braucht natürlich beides. Und genau, ich glaube, dass ich da sehr gut weiß, was mir gut tut. Was ich brauche, meine Kraftquellen, das ist gute Musik, das ist, wie gesagt, meine Gebetszeiten, das ist Zeiten in der Natur, rausgehen, das ist einfach mal zu tanzen. Und wenn ich mit Zeit für diese Dinge nehme, dann geht es mir quasi gut. Wenn das zu kurz kommt, dann wird es quasi, ja, dann schafft man auch das andere nicht mehr so. Aber ich glaube, genau, dass ich mich da einfach jetzt sehr gut kenne oder auch meine Grenzen auch zum Teil schmerzhaft kennenlernen musste. Und wenn ich quasi da aber gut für mich sorge auch, dann ja, schenkt mir Gott da echt unglaubliche Kräfte, sage ich immer, die ich einfach gerne versprühe und im Außen weitergebe. Und ja, ich glaube, dann schafft man mehr, als man denkt.
Da würde ich gerne nochmal ganz konkret wieder nachfragen. Du hast gesagt, also einmal im Jahr mindestens nach TC, Gebetszeiten heißt, also du nimmst dir wirklich Tag für Tag bestimmte Zeiten von vornherein frei.
Ja, mal mehr, mal weniger. Also ich habe eigentlich eine gute Tagesroutine, die natürlich aber auch immer wieder verändert werden kann. Aber spätestens vor dem Einschlafen komme ich zur Ruhe, lasse den Tag Revue passieren und bin unglaublich dankbar. Also ich sage danke für all das und spüre, wofür ich dankbar bin, sei es noch so kleinste Dinge, wie dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und diese Dankbarkeit schenkt enorme Freude. Oder auch vorm Essen halte ich oft kurz inne. Und denk kurz, okay, woher kommt das Essen? Andere Menschen haben gerade nicht so viel zu essen. Ich bin total dankbar. Und diese Momente dieses Inhaltens, das hilft mir schon sehr. Also meistens ist es für mich am Abend und vor jeder Mahlzeit. Wir haben so eine kleine Gebetsecke jetzt. Davor hatten wir noch die Hauskapelle, wo ich mich gerne zurückziehe, eine Kerze anzünde, TC-Musik vielleicht höre. Zum Einschlafen höre ich eh oft TC-Musik. Und da wirklich total zur Ruhe komme oder meditiere. Und das versuche ich eigentlich spätestens einmal eben vor dem Schlafen gehen und sonst auch noch und am Wochenende natürlich nochmal stärker. Auch wenn es nur 5 oder 10 Minuten sind. Es ist kein großes Ding, aber es kann schon einen großen Unterschied machen.
Caroline, unsere Zeit zusammen geht jetzt so langsam zu Ende. Da möchte ich dann gern zum Schluss auch noch wissen, was du dir wünschst. Vielleicht einmal für die nähere, aber auch für die etwas fernere Zukunft.
Ja, also für mich, ich wünsche mir quasi immer, dass ich meine Berufung, wie ich es nenne, also das, was ich irgendwie spüre, was ich auch denke, was Gott hier mit mir vorhat, dass ich das immer wieder gut sehe, spüre und ihm folgen kann. Das ist so mein Lebensziel sozusagen. Und das kann sich dann in verschiedensten Dingen äußern natürlich. Das kann mal mehr, vielleicht Rückzug zu sein, mal wieder mehr in der Welt und Engagement nach außen. Da habe ich auf jeden Fall noch so ein paar Ideen, zum Beispiel jetzt auch im Wohnprojekt, da nochmal mehr zu verwirklichen als auch beruflich. als auch dann vielleicht mit Familiengründung. Also da habe ich ganz viele Ideen, wahrscheinlich erstmal eins nach dem anderen. Aber genau, das würde ich mir so wünschen. Und für unsere Welt ist natürlich, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir immer wieder es schaffen, doch, dass das Gute am Ende siegt sozusagen. Und ich glaube, dafür braucht es eben viele Menschen auf dieser Welt. Wie vorher gesagt, ich glaube nicht, dass die Bösen sozusagen die Überhand haben oder die Mehrheit sind, sondern umgekehrt, dass die anderen einfach quasi sozusagen einen kleinen Beitrag auch leisten könnten. Und da wünsche ich mir einfach, dass jeder einfach irgendwie anfängt. Einfach ganz klein. Ich nenne da immer gerne die Mutter Teresa, also ein Zitat, was mir quasi schon mich durch die Kindheit und Jugend sehr begleitet hat, die immer gesagt hat, uns ist bewusst, dass das, was wir tun, nur ein Tropfen im Ozean ist. Aber gäbe es diesen Tropfen nicht, würde er im Ozean fehlen. Und das würde ich gerne mitgeben. Dass jeder quasi diesen kleinen Tropfen für sich in den Ozean tut, sei er noch so klein, aber im Endeffekt ergibt sich daraus ein großer See und Ozean. Und so gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, dass wir auch Konflikte, Kriege in der Welt lösen können mit guten Menschen, mit unserem Einsatz dafür.
Jeder Tropfen zählt. Das ist ein schönes Schlusswort. Caroline Hillenbrand, ehemalige Weinprinzessin, promovierte Politikwissenschaftlerin, engagiert für Frieden und Gemeinschaft. Toll, dass du da warst, hier in unserer ersten Folge von Glaube, Liebe, Hoffnung. Diesen Podcast, den gibt es jetzt regelmäßig hier bei uns im Domradio, im Radio und natürlich dann überall dort, wo es Podcasts gibt. Caroline, alles Gute für dich und vielen Dank für deinen Besuch hier.
Vielen Dank für das tolle Gespräch.